Unser Stichwort heute Morgen für unsere Andacht in dieser Reihe merkwürdig heißt Ausrede. Ausreden, Ausrede. Ausrede meint ja sehr oft Ausflucht, Halbwahrheit. Es mit der Wahrheit nicht so ganz ernst nehmen, weil man aus einer nachteiligen Situation entweder herauskommen will oder nicht in sie hineinkommen will. Eine Ausrede gebrauchen könnte auch heißen, ich will nicht ganz das mitteilen, was ich eigentlich denke. Man könnte es auch zuspitzen und sagen, ich will die Wahrheit nicht sagen. Oder etwas neutraler formuliert, wer eine Ausrede gebraucht, ist nicht bereit, die wahren Beweggründe beim Namen zu nennen. Oder wenn Sie es ganz wörtlich nehmen, mit seiner Rede ist es aus. Das ist der negative Teil des Inhaltes dieses Wortes. Es gibt aber auch einen ganz positiven Teil. Ausreden, sich ausreden, sich aussprechen, bis nichts mehr auszusprechen ist, bis alles herausgekommen ist, was ich da im Laufe von Tagen, Wochen, Monaten, Jahren vielleicht in mir angesammelt hat. Ausreden, so lange reden, bis alles wirklich einmal heraus ist. Das kann in der Zweisamkeit mit Gott geschehen, das kann aber auch in der Gemeinschaft, die unter der Verheißung steht, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Auch in dieser Gemeinschaft kann es geschehen. Ausreden, sich aussprechen, das herauslassen, was an Not, Kummer, an Krisen, an Konflikten, an Neid, an Bitterkeit, an Groll, was man bisher vielleicht nicht herausgelassen hat. Hier gibt es kausale Zusammenhänge. Solange so etwas in einem drin bleibt, tut es weh. Es kränkt. Und was kränkt, macht krank. Ausreden. Also all das, was in mir rumort, was man da an Kränkungen gesammelt hat, aussprechen. Wiederhole hier noch einmal, was unkontrolliert in uns arbeitet, ist in seinen Auswirkungen viel problematischer, als was wir kontrollieren können. Was also verdrängt ist, was wir nicht herauslassen wollen, das arbeitet weiter. Und es kommt nicht selten dann an Stellen zum Ausdruck, ich gehen Sie dem Wort auch mal nach, zum Ausdruck. Es drückt nach außen. wo wir es oftmals gar nicht erwarten. Nun lädt uns unser Herr ein, dass wir uns doch aussprechen möchten. Miteinander und vor ihm. Ausreden. Weg von den Ausreden zum Ausreden. Kommt her zu mir, die ihr mit Mühe sucht, selig zu werden. Das ist das Jahr, die ihr mühselig seid. Die ihr mit Mühe sucht, selig zu werden. Und die ihr mit Lasten herumlauft, die ich längst getilgt habe. Ich habe eure Hypotheken längst getilgt, die ihr mühselig und beladen herumlauft. Ich will euch erquicken. Frohe Botschaft, so wie man es oft sagt, der Heilandsruf. Ihr werdet Frieden finden bei mir. Ein Wort, das diesen doppelten Begriff von Ausrede im destruktiven Sinne und Ausreden im konstruktiven Sinne beinhaltet und wo wir auch wieder eine Person, einen Ausschnitt aus dem Leben vor Augen haben, das ist David mit Psalm 32. Jetzt mal von mir, ich lese das gleich, von mir frei wiedergegeben. Denn da ich mich in alle Ausreden flüchtete, verschmachteten meine Gebeine. Da rang ich mich durch, mich auszureden. Und da tatst du mir wohl. Psalm 32, die ersten 5 Verse. Wohl dem. Das kann man direkt schmecken. Auf diesem Hintergrund, wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in des Geist kein Trug ist. Denn da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen, denn deine Hand lag Tag und Nacht schwer auf mir, dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürre wird. Darum bekannte ich dir meine Sünde und meine Schuld verhehlte ich nicht. Ich sprach, ich will dem Herrn meine Übertretungen bekennen. Da vergabst du mir die Schuld meiner Sünde. Lesen Sie doch einmal diesen Psalm im Zusammenhang mit den anderen Psalmen, in deren Zusammenhang er gehört, nämlich Psalm 51, Psalm 139 und Psalm 103. Da hinein, das ist wie eine Chronologie, da hinein gehört Psalm 32, 51, 139 und 103. Auf dem Hintergrund dieser 4 Psalmen und der Aussagen, die dort gemacht werden, verstehen wir, die Bibel ist ein solches Lehrbuch für unseren ganzen Menschen, verstehen wir auch die Zusammenhänge von Leib, Seele, Geist ganz neu. Wir verstehen auch Zusammenhänge von Krisen und Konflikten und Kummer, von unbewältigten Problemen, von Schuld und psychosomatischer Erkrankung. Wenn die verletzte Seele über die Organe SOS schreit, sie tritt auf die Notbremse, sie lässt sich das nicht mehr gefallen, wie wir mit ihr umgehen. Und weil wir ihre vorherigen Signale nicht zur Kenntnis genommen haben, stumpft sie uns buchstäblich darauf. Ein ganz kleiner Exkurs, wahrscheinlich fallen Ihnen dann selbst viele andere Redewendungen ein. Redewendungen, die man so schnell sagt, die aber etwas deutlich machen von diesem Zusammenhang von Geist, Seele und Leib. Mir blieb fast das Herz stehen. Das sind Herzbeschwerden. Ich platze vor Wut. Da ist Bluthochdruck. Der Ärger schlägt mir auf den Magen. Das sind Magengeschwüre. Mir blieb die Luft weg. Das ist Asthma bronchiale. Sehr viel Asthma bronchiale hängt damit zusammen. Das schlägt mir aufs Gemüt. Das ist der Ansatz von Depression. Das sind Erkrankungen, für die, das sagt auch Dr. Horie, mit dem ich ja viele, viele Jahre Seminare für Konfliktbewältigung und biblische Lebensgestaltung, solange er noch in Deutschland war, fast 15 Jahre gehalten habe. Er sagt, 60% derer, die zu mir kommen, gehören eigentlich in die Begleitung eines Seelsorgers. Weil nicht reine körperliche Probleme ihnen zu schaffen machen, sondern das sind Störungen, die mit der Seele zu tun haben. Mit dem Denken, mit dem Gefühl und damit eigentlich letztlich mit meinem Glauben, mit meinem Gottesbild. Sie hängen zusammen mit der Ganzheit meiner Persönlichkeit. Und das macht sich einmal bemerkbar stärker auf dem Gebiet des Leibes, einmal stärker bemerkbar auf dem Gebiet der Seele und einmal stärker bemerkbar auf dem Gebiet von Geist und Geistlichem. Es ist also hilfreich im Blick, nicht wenn ich mir jetzt nicht permanent den Puls fühlen, sonst werde ich unsicher. Das kann auch zum Zwang werden, mir ständig den Puls zu fühlen, auch den geistlichen Zwang, also nicht nur in der Realität. Und trotzdem gibt es Situationen, wo ich mir die Frage zu stellen habe oder mich der Frage zu stellen habe, was signalisieren denn diese Signale meines Körpers? Was drückt denn diese Körpersprache aus? Sie drückt etwas nach außen. Könnte es sein, dass diese Krankheiten etwas beinhalten? Wollen sie Beziehungsstörungen ausdrücken? Zu mir? Man kann ja, und da ist man in einer Identitätskrise. Wenn ich eine Beziehungsstörung mit mir habe, bin ich in einer Identitätskrise. Oder Beziehungsstörung zu meinem Nächsten oder zu Gott oder zur Umwelt. Wir werden das nachher bei unserer Bibelarbeit noch merken. Wir haben es ja nicht nur mit Umweltverschmutzung zu tun. Wir haben es heute in einem solchen Maße mit Innenweltverschmutzung zu tun. Und das kann hingehen bis zu der Frage der Schuldfrage. Und dann hängt es natürlich auch zusammen mit meinem Gott vertrauenden und meinem Gott misstrauenden Denken. Das Körperproblem kann, nicht ist, kann also auch ein Glaubensproblem sein. Das lässt sich nicht einfach so schnell auseinanderdividieren und ich möchte Sie auch ganz herzlich bitten, tun Sie es nicht so schnell wegrationalisieren wollen. Ach, das hat doch damit nichts zu tun. Nicht so schnell bitte. Nicht so schnell ein solches Problem wegrationalisieren wollen. Im doppelten Sinne, mit der Ratio, aber auch Problem kleiner machen, nicht? Man setzt andere Dinge dafür hin. Weil es sein könnte, dass der Konflikt, die Krise, der Kummer größer wird. Besser Viel besser ist es für sich und andere, die Signale, die Körpersprache besser verstehen zu lernen. Warum flüchte ich denn, wenn ich ein hohes Maß von seelsorgerlichen Gesprächen hatte, ins Bett? Warum nehme ich die Haltung eines Embryos an? Doch weil ich Schutz und Geborgenheit suche, weil aus der Herausforderung eine Überforderung geworden ist. Warum möchte ich denn morgens die Decke über den Kopf ziehen, wenn um 5 der Wecker klingelt? Weil ich Angst habe, vielleicht klingelt er erst um 6. Weil ich vielleicht Angst habe vor dem, was, und ich konzentriere mich ja drauf. Wahrscheinlich ist es am Abend schon mitgegangen und hat die Nacht, deswegen habe ich nur einen Stock tiefer geschlafen. Sonst schlafe ich 3 Stöcke tiefer. Weil es unterschwellig schon mit mir geht und da weiterarbeitet. Ich höre jedes Geräusch und bin ein Stück abgetreten, bin doch da und stehe auf wie gerädert, obwohl ich die ganze Nacht scheinbar geschlafen habe. Also Körpersprache kann, Klammer will, etwas ausdrücken. Es könnte, lassen Sie mich im Konjunktiv sprechen, damit nicht irgendwo eine falsche Betroffenheit eintritt, aber es könnte ja sein, dass ich in meiner Glaubensüberzeugung Fehler eingeschlichen habe. Gar nicht von heute auf morgen. Ein langer Prozess. Und dieses Geschwür, jetzt in Anführungszeichen, eitert immer mehr. Ich merke es aber gar nicht, weil ich es nicht merken will. Nicht selten verdrückt man das so in die Falten der Persönlichkeit, weil ich es nicht wahrhaben will, dass es so gut versteckt ist, dass ich es allein nicht mehr finde. Ich brauche deswegen einen Menschen meines Vertrauens, der mir hilft, Falte für Falte aufzumachen, dass ich diese so bewusst vergessen gemachte, weil ich es nicht wahrhaben will, finde. Es können also ungeistliche Motive sich eingeschlichen haben. Verkehrte Lebenshaltungen hat man sich angewöhnt. Es könnte sich auch Schuld und Sünde eingeschlichen haben, die nicht ausgeredet worden sind. Halten wir also einfach einmal fest, wirklich festhalten, und halten Sie es auch fest für die kommenden Tage und Wochen und Monate. Gott hat es nicht nur mit unserem Glaubensleben zu tun, also der geistlichen Dimension unserer Persönlichkeit, sondern mit dem ganzen Menschen, auch mit meinem Leib, auch mit meiner Seele. Es gibt eine Kausalität von Heil, Heiligung und Heilung. Das sind Zusammenhänge zwischen Heil, Heiligung und Heilung. Und deswegen korrespondieren Leib, Seele und Geist miteinander. Und weil sie miteinander korrespondieren, werden sie auch gegenseitig in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ein Teil leidet, wird der andere und der andere in Mitleidenschaft gezogen. Ich will das gleich jetzt nochmal von einer anderen Seite sagen. Mein Glaube hängt mit meinem Leben und meinem Erleben zusammen. Mit meiner Biografie, mit meinem Elternhaus, mit dem, was mich geprägt hat, mit der Gemeinschaft, in der ich lebe, mit dem Umfeld, mit dem ich kontaktiere. David ist in eine umfassende Krise seines Lebens gekommen, weil er an Gott und an Menschen schuldig geworden ist. Er hat die Ehe gebrochen und er hat den Mann dieser Frau an die Front geschickt, eigentlich einen Mord angezettelt, dass der umgebracht wird, damit er seinen Wünschen nachkommen kann. 2. Samuel 11. Und das ist das Problematische. Er lebt, als sei nichts geschehen. Das ist die tiefe Problematik. Zu leben, als sei nichts geschehen. Liebe Geschwister, Schuld wird nicht bewältigt durch Verjährung im geistlichen Bereich. Also auch nicht dadurch, dass man sie verdrängt. Das ist Selbstbetrug. Das schlechte Gewissen frisst das Gras, das darüber wachsen soll, immer wieder weg. Und er formuliert diese Betroffenheit in den Versen 3 und 4, denn da ich's wollte verschweigen, denn da ich lauter Ausreden hatte, denken Sie jetzt an Nathan, nicht? Da hat er Ausreden gehabt. Was hat er diesen anderen verdammt? Dabei war er es selbst. Denn da ich lauter Ausreden hatte, da ich's wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine, denn deine Hand lag Tag und Nacht auf mir. Alle Versuche, mit diesem Problem anders fertig zu werden, als es Gott gewollt ist, brachten ihn in die Krise immer noch tiefer hinein. Seine Organe fingen an zu schreien, weil die Seele rebellierte, sie verschaffte sich Luft auf diese Art und Weise, sonst wäre die Luft ausgegangen. Wenn ich Schuld und Sünde verschweige, ist sie damit nicht bewältigt. Sie ist nicht weg. Wie gesagt, diese Zusammenhänge sollen wir erkennen, sei es im Blick aufs eigene Leben oder im Blick auf die Begleitung von Menschen. Aber nicht den Fehler machen, dass wir nun sagen, all das, wo jemand krank ist, ist das der Hintergrund. Nein, ich muss es im Gedächtnis haben, um es in Erwägung zu ziehen, um zu fragen, könnte da etwas dran sein? Nicht mit einer Schablone drangehen, sonst tue ich viel Unrecht. Aber die Eventualität, das ist genauso im Umgang mit okkulten Bereichen, die Eventualität im Gedächtnis haben, könnte es. Weil es dann sein kann, dass ich, wenn ich die Organe behandle, eine Symptombehandlung mache und ich gar nicht die Wurzel behandle dessen, was eigentlich dran ist. Es könnte also sehr gut sein, und wenn wir von David jetzt ausgehen, bei ihm liegt Schuld vor, also an dem uns weiter festhalten, dass dann das eintreten muss, was Römer 12, 2 steht. Gestaltet eure Lebenspraxis nicht nach den Verhaltensmustern der heutigen Menschheit, sondern ändert eure Gesinnung, damit ihr den Willen Gottes erkennt und ihn tut. Also ein Umdenkprozess, eine Sinnesänderung, die dann ihre Auswirkungen hat hinein bis ins Leben. Wer unaufrichtig ist, ein herrliches Wort, wenn man ihm nachsieht, wer unaufrichtig ist, betrügt sich selbst. Der Körper wehrt sich gegen solche Art von Schuldbewältigung. In diesem Psalmwort sind viele, viele Gedanken. Ich will nur noch einen ansprechen. Und damit unterstreichen, David sagt, wohl dem, in dessen Geist kein Trug ist. Er macht also darauf aufmerksam, merkwürdig, würdig sich zu merken, dass es gefährlich ist, so zu tun, als ob alles in Ordnung sei. Wohl dem, in dessen Geist kein Trug ist, kein Selbstbetrug, der nicht sein Recht selbst fertigen will. Nicht, das ist ja Selbstrechtfertigung. Da fertigt jemand sein Recht selbst. Das ist Selbstrechtfertigung. Da sagt uns das Wort, Vorsicht, da kommt nichts Gutes dabei heraus, wenn du dein Recht selbst fertigen willst. Also wie der David, so tun, als sei gar nichts geschehen, alles okay. Liebe Geschwister, wie schnell machen wir das? Gar nicht in der Tiefe. Nicht, wir haben einen anderen verletzt und wir gehen drüber weg, als sei gar nichts geschehen. Es kommt uns überhaupt nicht in den Sinn. Oder wir kämpfen innerlich, als Erster wieder den Schritt zu machen und sagen, du, ich hab dich vorhin, mir ging der Gaul durch. Ich hab dich eigentlich beleidigt, ich hab dich gedemütigt, ich hab dir wehgetan. Nein, wir fertigen unser Recht, wir suchen Alibis, Ausreden, warum ich so reagiert habe. Der hätte ja auch anders sein können. Warum denn ich, er? Nicht? Und dann verdrängt man es, dann wird der Abend, und man hält sich auch nicht ans Wort Gottes, was heißt, lass nicht die Sonne untergehen über dem Zorn. Und dann kommt der nächste Morgen und dann sagt man sich, ach, bist doch nicht blöd, es war doch eine Bagatelle, was soll's denn ansprechen? Nicht? Und dann geht die Woche rum, aber innen drin rumort's eben doch, weil ich weiß, das Gewissen sagt hier, kann's nicht wegfressen, das Gras kommt weg, es kommt wieder hoch und ich verdräng's wieder. Und wie viel Kraft braucht man, um einen Ball unter Wasser halten zu können? Nicht, er will immer darauf und will darauf. Es sind gar nicht immer die großen Dinge. Da hat der Herr recht, die kleinen Füchse. Lasst uns also nicht an den großen Stieren gucken nach großen Dingen. Unser Alltag setzt sich zusammen aus den kleinen Dingen. Das kann genauso gut umgekehrt sein, dass man sagt, Mensch, du hättest eigentlich ein Wort des Lobes sagen müssen. Eine Anerkennung kann einen sonst verpfuschten Tag retten. Lass uns doch mit solchen Dingen auch nicht geizen. Die kosten ja nichts, sind aber kostbar in Gottes Augen. Das ist oft mal wie eine Vitaminspritze. Und wenn man sagt, das habe ich aber nie gelernt, es kommt nicht über meine Lippen. Dann üben Sie, beginnen Sie damit, auch wenn das Herz zu Hals rausklopft. Denn wenn Sie nicht üben, kommt nichts anderes. Das sage ich so aus eigener Betroffenheit heraus. Und weil ich es auch gelernt habe, warum sollen Sie es nicht auch lernen? Kein Trug ist. Denn wenn ich mein Recht selbst fertigen will, entstehen lauter Beziehungsstörungen. Noch etwas, wieder so als ein doppeldeutiges Wort. Hören Sie auch auf, sich sozusagen die unangenehmen Dinge, die Schuld aus dem Kopf zu schlagen. Nicht, das ist ja so, da kriegen Sie viel Kopfschmerzen. Stornierung von Schuld, das gibt's nicht, das gibt nur Kopfschmerzen. Man könnte es noch zuspitzen, aber das ist Einladung. Das ist Einladung zum Aufatmen. Also wirklich unter diesem Ruf, kommt doch her zu mir. Nicht Schuld selbst bereinigen wollen, sondern zu Gott gehen, der einzig und allein Schuld vergibt. Nur von ihm heißt es. Müssen wir vielleicht auch manchmal lernen, dass er unserer Sünde nimmermehr gedenken will. Gott vergisst unsere Sünde, unsere Schuld. Von uns Menschen steht das nirgendwo in der Bibel. Wer also Schuld vergeben mit Vergessen gleichsetzt, kann Probleme bekommen. Es kann sein, dass er die Bewältigung versucht zu verdrängen, die Verarbeitung zu verdrängen. Wenn Gott uns manches in Gedächtnis lässt, was vergeben ist, dann nicht um uns zu demütigen, zu quälen, sondern als heilsame Erinnerung, dieselben Fehler nicht wieder zu machen. sein tiefes geistliches Prinzip in der seelsorgerlichen Begleitung, dass manche meinen, auch wenn die Folgen von Schuld und Sünde nicht weggenommen werden, ihnen sei nicht vergeben. Oh nein, manche Schuld und Sünde haben wir die Folgen ein Leben lang zu tragen. Und trotzdem ist uns ein für alle Mal vergeben. Nicht der Schächer, der zu hören bekommt, heute wirst du mit mir im Paradies sein, wird nicht vom Kreuz runtergenommen. Und dem Scherer sein Herzinfarkt, weil die Termine für Gott Vorrang bekommen haben von den Terminen mit Gott, die Konsequenzen hat er zu tragen bis heute. Und trotzdem ist meine Beziehung zu meinem Herrn in Ordnung, soweit ich das von meiner Seite aus sagen kann, von ihm sowieso. Ich liebe ihn in all meinem Versagen und ich weiß mich von ihm geliebt. Und ich brauche über meinem Versagen nicht zu verzagen. Weil ich mich von ihm geliebt weiß, kann ich jeden Tag Neues wagen, mit ihm mich auf den Weg zu begeben. Weil er mich zuerst liebt. Nicht ich habe die Brücken zu ihm zu bauen. Er kommt zu mir oder kommt zu ihnen. Also hier etwas von dieser tiefen Wirkung. Wir haben es ja vorhin gesungen. Nicht? Wir müssen, ich sage das jetzt mal wieder pauschal, wir müssen Lieder, die wir singen, bewusster singen. Wenn das, was wir vorhin miteinander gesungen haben, treuer Heiland, wir sind hier, wenn Sie das glauben, werden Sie heute glücklich durch den Tag gehen, was Sie da gesungen haben in diesen 5 Strophen, dann erfahren Sie auch etwas von diesem, dein Wort macht Leib und Seele gesund. Ich selbst differenziere, das muss man nicht nachvollziehen, aber mir hilft es in der seelsorgerlichen Begleitung, ich differenziere zwischen Schuld und Sünde für meinen seelsorgerlichen Dienst. Weil ich weiß, dass auch Menschen, die an den Herrn Jesus nicht glauben, sich vergeben. Und ich differenziere deswegen zwischen Schuld und Sünde aufgrund dieses Psalm 51, Vers 6, wo David erkennt, Schuld geschieht in der Immanenz, auf dieser Ebene. Und wo David sagt, obwohl ich Ehebruch und Mord angezettelt habe, Ehebruch vollzogen, schuldig wurde an Menschen, sagt er, an dir allein Gott habe ich gesündigt. Und das ist die Transzendenz. Und wenn Immanenz und Transzendenz zusammenkommen, gibt es das Kreuz und da erkennt der Mensch, dass Schuld, Sünde vor Gott ist. Sonst können Sie noch so viel versuchen, ihm das klar zu machen, wenn er nicht erkennt, dass Schuld eigentlich gesündigt sein, Rebellion gegen Gott ist, wird er die tiefe Dimension dessen, was Sünde ist, nie erkennen. Wenn Immanenz und Transzendenz sich kreuzen, entsteht das Kreuz. Und dann weiß ich, indem ich am Menschen schuldig wurde, wurde ich am Schöpfer schuldig, weil ich an seinem Geschöpf schuldig geworden bin. Das ist für mich ein Weg, um in der Begegnung mit Menschen nicht so komprimiert, wie ich das jetzt formuliert habe, deutlich zu machen, dass sie Sünder sind, dann nicht diese moralischen Defekte. Lasst uns nicht so drauf rumhacken auf diesen moralischen Defekten. Das ist alles eine Folge von der Sünde. Lasst uns doch keine bürgerlich-ethische Moral predigen, sondern die Rebellion des Menschen gegen Gott. Und daraus kommen dann diese Dinge, die die Bibel Sünden nennt. Aber es ist nur eine Folge. Sonst machen wir aus dem Ideal-Ich ein Ich-Ideal. Wir konstruieren nur was um. Wir schaffen den besseren Menschen. Nicht? Dann sind wir ganz da drin wie ja, in dem zu Ende gegangenen und wieder der Versuch hochzupäppelnden Marxismus und Idealismus und Humanismus. 1. Johannes 1, Vers 9. ist auch dieses Wörtchen aber. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Geschwister, alle, bitte klammern Sie selbst, das ist oft in uns drin, dass wir ein Gebiet selbst ausklammern und sagen, aber Herr, dafür kannst du mir doch keine Vergebung schenken. Da bin ich ja so schlecht. Jawohl, so schlecht bin ich und gerade dafür kannst du mir Vergebung schenken. Für seine Vergebung gibt es keine Grenzen. In Shakespeares Macbeth heißt es, Leiden, das nicht spricht, presst das beladene Herz, bis dass es bricht. Leiden, das nicht spricht, presst das beladene Herz, bis dass es bricht. Deswegen heißt es, keine Ausreden, sondern sich ausreden. Keine Ausreden gebrauchen, sondern sich ausreden, sich aussprechen vor Gott und wo es hilfreich ist, einen Menschen als Zeugen, als Bürgen dafür, man steht auf der gleichen Ebene mit ihm. Den ich als Zeuge, als Bürger mit dazu nehme, ist genauso ein Sünder wie ich. Ob ich jetzt 10 Meter über den Kreis drüber getreten bin und Übertreter bin oder nur 1 Meter, das ist völlig gleich. Ich bin ein Übertreter und außerhalb des Gnadenbereichs. Also wir stehen auf derselben Ebene der auch als Zeuge mithört. Aber er kann mir wegen einer menschlichen Indifferenziertheit, kann er mir eine Hilfe sein, dass ich mich dessen erinnern kann, halt damals in Gegenwart dieser Schwester, in Gegenwart dieses Mannes, dieses Bruders, habe ich vor Gott mein Leben in Ordnung gebracht. Hier gilt der ganz alte Spruch unserer Väter und Mütter im Glauben, Schuld erkennen und bekennen, sie hassen und lassen. Das ist ein geistliches Prinzip bis heute. Schuld erkennen und bekennen, sie hassen und lassen. Lasten ablegen. Werf doch alles auf ihn drauf, sagt Petrus. Um dann zu erleben, was Psalm 103 steht. Ich sprach ja vorhin von diesem Vierer-Zusammenhang dieser Psalmen. Und Psalm 103 ist der krönende Abschluss. Davon ist umgekehrt der Titel meiner Kassette, wenn die Seele nicht mehr singt. Hier singt die Seele wieder. Wenn die Seele wieder singt. David ist einen Prozess durchgegangen und jetzt singt seine Seele wieder. Er ermutigt seine Seele, lobt den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nun steig aus deinem Jammerlied. Steig aus deiner Bedrückung. Du hast dich ausgeredet und du hast erfahren, und lesen Sie mal von Psalm 103 diese ersten 5 Verse. Lob den Herrn meine Seele, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Nicht Gott will gelobt sein, weil Gott Gott ist. Wenn andere sich loben, wenn andere Gott loben wegen der Gaben, lob du Gott, weil Gott Gott ist. Lob seinen heiligen Namen, in dem Heil ist. Ich sagte ja schon gestern oder vorgestern, so geht's mir wenigstens. Als hätte David Angst, er vergisst das wieder. Setzt er noch einmal an und sagt, lob den Herrn. Und dann erst kommt er und sagt, und jetzt vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und jetzt zählt er auf, der dir alle deine Sünden vergibt. Ehebruch wie Mord. Vergeben heißt nicht gutheißen, nicht? Was völlig anderes. Heilt alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht. Und jetzt kommt das Bild vom Adler, der sich mausert, als ein neues Gefieder, dass du wieder jung wirst wie ein Adler. Gott geht nicht mit uns um, wie wir es verdient hätten. So kann eigentlich nur Gott strafen. Gott macht aus seinen Geschöpfen, wir sind die Krönung der Schöpfung, Kinder. Kinder macht er aus seinen Geschöpfen. Schon ein Paradoxum. Er straft, indem er aus Geschöpfen Kinder macht. So kann nur eine abgrundtiefe Liebe heimlieben, aufrichten. Und so geliebt sind sie und ich. Dass er uns zu Kindern macht. Kindesrecht. Nicht, das ist ja die Sache auch mit dem verlorenen Sohn. Nicht, er kriegt den Siegelring wieder an die Hand gesteckt. Er ist wieder in Amt, Besitzrecht, er kann siegeln. Der Verlorene ist heimgekehrt. Vielleicht können wir von daher den Schluss nachvollziehen oder auch den Anfang von unserem Psalm. Wohl dem, glücklich, aufatmen wie der, zufrieden sein, Geborgenheit erfahren. Wohl dem, dem der Herr die Schuld nicht zurechnet, in dessen Leben, ich sage lieber Gnade, nicht Vorrecht. Das stimmt ja nicht. Das ist theologisch nicht in Ordnung. Es ergeht nicht Gnade vor Recht. Es ergeht Gnade im Recht. Ich bin nicht im Recht, sodass Gnade vor Recht ginge. Ich bin verdammungswürdig. Und darin ergeht Gnade, nicht vor Recht, im Recht, mittendrin. Buchstabieren wir es im Blick auf unser eigenes Leben. Das sich beschenken lassen, das annehmen, um eben das zu erleben, wie herrlich das ist, neu zu erleben, dass er mich beim Namen gerufen hat, dass er sagt, fürchte dich nicht, du bist mein. Ich bin mit dir in aller Anfechtung, in allen Stürmen, deswegen bleib auch bei mir. Wir wollen Pause machen bis 5:30. 5:30 wollen wir wieder zusammenkommen.